Lasst uns mit Jesus reden, wir wollen beten. Jesus, du auferstandener, lebendiger, gegenwärtiger, allmächtiger Herr. Wir freuen uns, dass wir den Geburtstag deiner Kirche mit dir feiern dürfen und bitten dich für uns und für alle Christen weltweit, die sich heute versammeln, um dir die Ehre zu geben, dass du ihnen allen und uns in diesem Zelt jetzt dein Segen gibst. Amen. Liebe Freunde, zwei Typen, die stehen auf dem Rummelplatz vorm Bierzelt und gegenüber bei der Zuckerwatte, da stehen ein paar Puppen, also ein paar Zuckerpuppen. Und die eine, die macht immer so einladende Bewegungen und winkt immer so. Und da sagt der eine Junge zu dem anderen, sag mal, kennst du das Mädchen da drüben? Sagt er, na klar, kenne ich die. Das ist doch die Grippe. Sagt der andere, das ist aber ein komischer Mädchenname. Sagt er, ja, die heißt eigentlich anders, aber wir nennen die Grippe, weil die jeder schon mal gehabt hat. Ein Mädchen, das jeder schon mal gehabt hat und das seinen Wert schon verschleudert hat, das ist eben nicht viel wert. Und die billigen Flitschen, die du so von der Straße weg mitnehmen kannst, und die Jungs, die nach jeder Fete bei jeder Käthe einsteigen, die kannst du vergessen. Das ist nichts für die Dauer. Wenn du ein Mädchen für die Dauer suchst, also für die Dauer eines ganzen Lebens, dann muss das eine sein, die du achten kannst, verehren kannst, auf die du dich verlassen kannst. Und sowas findet man meistens nicht auf Anhieb auf dem Rummel, sondern sowas musst du suchen. Und wenn du eines Tages eine findest, von der du sagst, die oder keine, dann bist du, um die zur Frau zu kriegen, zu jedem Opfer bereit. Als erstes opferst du deine Bequemlichkeit. Bisher warst du zu faul, nur bis zum nächsten Briefkasten zu laufen. Jetzt läufst du abends, wenn du dein Mädchen heimgebracht hast, von einem Ende der Stadt zum anderen und findest das noch schön. Und was bisher keine Macht der Welt fertig brachte, dass du deine Jeans ausziehst und ins Opernhaus gehst, das machst du jetzt freiwillig. In deiner Pik- und Kloppenburg-Hose marschierst du im Joschka Fischer-Look ins Opernhaus. Zahlst auch noch Geld dafür, und nicht nur für dich, sondern auch noch für dein Mädchen. Für die gibst du dein Geld, deine Zeit, du verzichtest auf dein Hobby, du trennst dich von deinen Freunden, du fängst ein neues Leben an, du bist wie verwandelt. Neulich kam ein ganz besorgter Vater zu mir, dem war aufgefallen, dass sein 14-jähriger Sohn anfing, sich freiwillig die Schuhe zu putzen. Als der dann auch noch anfing, sich die Zähne zu putzen, war das Alarmstufe Nummer 1. Um diesen einen Menschen zur Frau zu kriegen, machst du alles, dafür zahlst du jeden Preis. Und genau so, sagt Jesus, genau so ist es auch mit Gott und Gottes Reich. Das hat auch seinen Preis. Und über diesen Preis möchte ich heute mit dir verhandeln. Ich möchte erst mal von vornherein sagen, um alle Missverständnisse hier auszuschließen, du kannst zu Gott so kommen, wie du bist. Ob du nun so ein Flitschentyp bist, wie ich am Anfang geschildert habe, oder ein bürgerliches Mädchen, ob du ein Versager bist, oder ein Aufsteiger, ein Zweifler oder ein Atheist, ein alter oder ein junger Mensch, das spielt überhaupt keine Rolle. Gott hat dich lieb, Gott ruft dich zu sich und er möchte dich haben. Aber wenn du seiner Einladung schon folgst, dann musst du wissen, Gott will dich ganz. Das ist der Preis. Das ist der Preis, den du zahlen musst. Ohne eine Lebensübergabe kommst du nicht über die Schwelle von Gottes Reich. Und auch heute lädt dich Jesus wieder ein, wenn er sagt, Matthäus Evangelium Kapitel 13, wer Gottes Einladung versteht, der handelt wie ein Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Wenn er eine entdeckt, die besonders wertvoll ist, verkauft er alles, was er hat, und kauft sie. Das Reich Gottes ist also wie eine Perle, die man suchen muss. Und das bedeutet, Gott liegt nicht einfach so offen auf der Straße, dass ihn jeder im Vorbeigehen mitkriegen kann. Gottes Reich ist nicht schon für jeden, der Verstand im Kopf hat, einsehbar und verstehbar und zu begreifen. Ein Sack Kartoffeln, den kannst du sehen. Das ist was Greifbares, da kann man sich dran halten. Aber Gott kann man nicht sehen und deswegen halten ja viele ihn für einen Traum. Heutzutage, da denkt doch jeder drei Käse hoch, wenn er so in der Kunst des Lesens schon so weit fortgeschritten ist, dass er die Überschriften in der Bildzeitung entziffern kann. Er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und kann sich nun ein Urteil über Gott und die Welt erlauben, so nach dem Motto, noch nie hat ein Mensch Gott gesehen, folglich, Gott gibt's gar nicht. Also dieser Ladenhüter aus der Mottenkiste der atheistischen Propaganda kann doch einen Christenmenschen nicht erschüttern. Denn der Satz, noch nie hat ein Mensch Gott gesehen, der steht ja in der Bibel drin, Johannesevangelium, Kapitel 1, damit geht's gleich los. Davon rede ich ja die ganze Zeit. Du kannst Gott nicht sehen wie so ein Sack Kartoffeln. Und das ist ja der Grund, warum Jesus dauernd, wenn er von Gott redet und vom Reich Gottes redet, warum er in Vergleichen redet und in Bildern. Gottes Reich ist wie eine Perle, die man suchen muss. Wenn du also Gott erkennen willst, musst du ihn suchen. Und zwar bitte erstens mit der richtigen Methode und zweitens an der richtigen Stelle. Also es hat zum Beispiel keinen Zweck, Gott mit dem Verstand suchen zu wollen. Ich sage nichts gegen den Verstand, der ist ja eine Gabe Gottes. Aber er ist nicht das Mittel, um Gott zu erkennen. Sondern dafür gibt es ein anderes Mittel. Da hat Gott uns ein Herz gegeben. Und Gott sagt uns, wir sollen ihn mit ganzem Herzen suchen. Und auf diese Weise können wir ihn finden. Also ich will das mal einen Vergleich deutlich machen. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Fan von Schwimmflossen. Also wenn ich in so einem Freibad bin und dann läuft einer auf dem Betonrand mit diesen blauen Latschen lang, also ein für mich hinreißender Anblick, ich kann mich davon nicht lösen. Aber, mal angenommen, ich sitze so in der Mitte eines Berges und gucke in die Landschaft und dann täte ich Schnaufen hören und da käme einer den Berg hochgelatscht mit solchen großen blauen Schwimmflossen und ich sage, wo wollen Sie hin? Und er sagt, ja, ich will nach oben. Na, da würde ich zu dem sagen, junger Mann, Sie hätten sich vielleicht ein paar Bergschuhe anschaffen sollen. Also nichts gegen Schwimmflossen, wie gesagt, die finde ich schön, aber zur Bergbesteigung sind sie einfach nicht das richtige Schuhwerk. Und so ist das auch, wenn wir zu Gott kommen wollen. Der Albert Einstein, der hat mal gesagt, durch die Mathematik weiß ich, dass es Gott gibt. Aber mit der Mathematik kann ich Gott nicht finden. Finden kannst du ihn, wenn du ihn mit ganzem Herzen suchst. Ich leugne ja nicht, dass Gott überall ist. Der ist in jedem Strauch und in jeder Erbse. Aber Gott hat ja nicht gesagt, sucht mich mit den Sträuchern, sucht mich mit den Erbsen. Sondern er hat gesagt, sucht mich in Christus. Das ist die einzige Stelle, wo du Gott finden kannst, dort aber unter Garantie. Und deswegen hat ja Jesus von sich gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Das heißt also praktisch, wenn du Gott suchst, musst du die Bibel lesen, die von Gott spricht. Manche Leute, die lesen die Bibel so, die klappen auf, lesen ein paar Verse, haben verstanden. Oder meistens haben sie nichts verstanden, klappen nach 2 Minuten wieder zu und fertig. Also das ist natürlich sinnlos. Sondern wenn du gelesen hast, vielleicht sogar mehrmals, da klappst du nicht das Buch zu, sondern hältst mal deine Klappe und stellst dir ein paar Fragen. Zum Beispiel, will ich das, was hier steht? Habe ich das, was hier steht? Tue ich das, was hier steht? Wir wollen das gleich mal ausprobieren, beim Lesen dieser 2 kleinen Verse, über die ich heute hier rede. Ich lese es euch nochmal vor. Wer Gottes Einladung versteht, der handelt wie ein Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Wenn er eine entdeckt, die besonders wertvoll ist, verkauft er alles, was er hat und kauft sie. Wenn du beim Lesen und Bedenken dieser 2 Verse die 3 Fragen, will ich, habe ich, tue ich das, was hier steht, mit einem Ja beantworten kannst, dann steigst du heute in ein neues Leben ein. Also, erste Frage, willst du denn das, was hier steht? Das heißt, hier steht, er suchte. Ich frage dich, suchst du Jesus, suchst du ihn um jeden Preis? Oder bist du damit zufrieden, dass du seit deiner Taufe im großen Sack der Taufscheinbesitzer drin steckst? So der übliche Kirchenbetrieb, wo dir der liebe Gott zu gesenkten Preisen nachgeschmissen wird, wo du offiziell als Christ giltst, weil du einen Taufschein hast und Kirchensteuern zahlst, das hat mit dem Reich Gottes überhaupt nichts zu tun. Wenn Jesus von dem Reich Gottes redet, da spricht er von einer kostbaren Perle. Mit einer kostbaren Perle, da spielt man nicht. Und damit du diese Perle haben kannst, da hat Jesus schwer dafür geblutet, da hat er sein Leben dafür gegeben, dafür ist er am Kreuz gestorben. Und er ist nicht so halb am Kreuz gestorben, sondern er ist ganz dort gestorben. Und deswegen möchte er von dir auch ein ganzes Jahr, deine ganze Entscheidung, dein ganzes Herz. Das Massenchristentum ohne eine persönliche Entscheidung, das hat Jesus nicht gewollt und das funktioniert auch nicht. Er will, dass dir nichts auf dieser Welt wichtiger ist als er. Und was ist dir das Wichtigste? Zweite Frage, tust du das, was hier steht? Nee, erstmal kommt, hast du das, was hier steht? Hier steht, er fand. Ich frage dich, hast du Jesus gefunden? Hast du ihn in dein Leben aufgenommen? Redest du mit ihm? Lebst du mit ihm? Manchmal, wenn ich Leute frage, die so sagen, sie wären Christen, und ich sage, wie sieht's denn bei dir aus? Weißt du es, dass du ein Christ bist? Bist du wirklich einer? Da sagen die, ich bin auf dem Wege, ich möchte schon. Ich meine, was sind denn das für nebelhafte Auskünfte? Also wenn mich früher einer gefragt hätte, bist du verheiratet? Und ich hätte gesagt, ich weiß nicht recht. Ich möchte schon. Ich bin auf dem Wege. Also wenn meine Frau dieses Gestotter mitgekriegt hätte, die hätte mich doch in die Seite geknüpft, dass ich das nie wieder vergessen hätte, dass ich mit ihr verheiratet bin. Na, das ist doch eine Tatsache, die wir in aller Öffentlichkeit... Das ist doch eine Tatsache, die haben wir ganz öffentlich im Standesamt und offiziell mal vor allen Leuten gesagt, festschreiben lassen. Und ob du mit dem Chef dieser Welt auf du lebst und der dein bester Freund ist, das musst du doch wissen. Man kann es auch wissen. Deshalb eben die Frage, hast du ihn denn gefunden? Weißt du denn, wie schön das ist, mit Jesus zu leben? Ich vermute, viele von euch werden jetzt sagen, nein. Ich höre da immer in den christlichen Versammlungen was von Freude und Erfülltsein und von Kraft. Ich habe weder Freude, ich habe weder Kraft, ich habe keinen Frieden. In mir sind nur lauter Zweifel. Ich will dir sagen, woran das liegt. Das hängt mit der dritten, mit der wichtigsten Frage zusammen, nämlich der Frage, tust du das, was hier steht? Hier steht, er ging hin und verkaufte alles. Hier hängt alles an dem kleinen Wörtchen alles. So ein bisschen fromm sein und ein bisschen Religion und ein bisschen Gott, also darüber lassen wir schon mit uns reden. Aber alles tun, was Jesus sagt, alles im Leben, jeden Schritt von ihm abhängig machen. Alles ihm unterordnen, in allen Dingen ihm gehorchen, das wollen wir meistens nicht. Und wir machen alle immer wieder den gleichen Fehler. Wir wollen uns ihm nicht ganz ausliefern. Am Ende des amerikanischen Bürgerkrieges, da stand der Präsident Lincoln, der Sieger, mit den Generälen der besiegten Armee vor einem Tisch und auf dem Tisch lag die Landkarte von Amerika. Und ein General nach dem anderen trat nach vorne und machte einen Vorschlag und sagte, wir sind bereit, diesen Teil unseres Landes euch abzugeben, aber hier diesen kleinen Teil, den wollen wir doch für uns behalten. Und nachdem alle mit ihren Vorschlägen fertig waren, da legte Präsident Lincoln seine Hand auf die Landkarte und sagte, meine Herren, meine Regierung beansprucht das alles. Wir handeln oft genau wie diese besiegten Generäle. Wir sind von Jesus überwunden. Wir sind schon willig, mit ihm zu leben. Wir wollen ihm schon unser Leben ausliefern. Und dann haben wir irgendwo noch ein Aber und fangen an zu feilschen, das und das, das bleibt aber unter meiner Regie. Das und das will ich für mich behalten. Mein Herr, in dessen Dienst ich stehe, der Herr Jesus Christus, der legt heute Morgen die Hand auf dein Leben und sagt, das will ich ganz. Und deswegen beten wir auch mit denen, die sich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Die Chance geben wir morgen in der Mittagsstunde auch hier. Mit denen beten wir ein Gebet, in dem es heißt, ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also mit Haut und Haaren, mit allem drum und dran. Totale Lebenshingabe, das ist der Preis. Unter dem tut's Jesus nicht. Er ging hin und verkaufte alles. Ich frage dich, hast du das schon getan? Bist du bereit, das zu tun? Das geht jetzt nicht darum, dass du am Dienstag in den nächsten Secondhand-Shop marschierst und alle deine Klamotten und Möbel verhökerst und dann am Dienstagabend nackt in deiner leeren Bude sitzt. Sondern es geht darum, dass du zu Jesus sagst, Herr, alles, was ich bin und was ich habe, das ist dein Eigentum und ich übergebe es jetzt dir. Mit allem drum und dran, mach damit, was du willst. Ich will dir in allem gehorchen. Und wenn du Jesus so dein Leben übergibst, bedeutet das ja nicht, dass du keinen Besitz mehr haben darfst. Du kannst doch deine Klamotten und deine CDs und deinen Rekorder und deinen übrigen Kram, kannst du alles ruhig behalten. Du kannst es weiter benutzen, aber du darfst nie vergessen, das alles gehört dann Jesus, genau wie du. Du bist nur der Verwalter, der Eigentümer ist er. Und wenn er irgendetwas braucht, von den Dingen, die du jetzt benutzt, dann musst du sie ihm geben. Du kannst nicht großzügig sagen, ich stelle Jesus meine Zeit zur Verfügung. Wir singen bei uns zu Hause ein Lied, da heißt es, Gott gab dir Zeit zum Leben und deshalb hast du auch Zeit. Verstehst du, das ist dann nicht mehr deine Zeit und deine Familie und dein Haus und dein Auto und deine Gitarre, sondern es ist alles Eigentum von Jesus. Genauso wie du. Und wenn du Jesus dein Leben so übergibst, da ändert sich an deinem Besitz äußerlich vielleicht überhaupt nichts, aber deine Einstellung zum materiellen Besitz, die ändert sich total. Es ist so, wie es der Wolfgang vorhin in dem Lied von den Vögeln gesungen hat. Nichts, was du nicht jemals weggegeben hast, wird dir wirklich gehören. Und das Einzige, was du behalten kannst, das sind die Dinge, die du Gott aus freien Stücken gibst. Was du für dich selber behalten willst, das wirst du auf alle Fälle verlieren. Und ich sage dir, du kannst getauft und bekehrt sein, so oft du willst. Solange du dein Leben selber bestimmen willst, da lebst du an Jesus vorbei, du kriegst von ihm nichts mit. Das ist mit Gottes Reich ungefähr so wie mit der Ehe. Wenn zwei heiraten, da geben die sich ja dem anderen völlig hin. Beide behalten ihr Eigentum, aber keiner sagt mir, das sind meine Tassen, das sind meine Schränke, also wer so argumentiert, hat ja nicht alle Tassen im Schrank, sondern jetzt heißt es nur noch, das sind unsere Tassen und unsere Schränke. Was ihm gehört, gehört auch ihr und umgekehrt. Beide behalten ihr Eigentum, aber es gehört jetzt auch dem anderen. Beide behalten ihren Willen. Aber jeder möchte jetzt den Willen des anderen tun. Beide bleiben die gleiche Persönlichkeit. Aber sie gehören nicht mehr sich selber. Das Mädchen, nennen wir sie mal Lieschen Müller, die gibt im Normalfall sogar den Namen auf, um dem Mann zu gehören. Nach wie vor bleibt Lieschen die gleiche Persönlichkeit. Und trotzdem ist es so, nach der Heirat, da gibt es kein Fräulein Lieschen Müller mehr, sondern nur noch die Frau Lieschen Schulze. Und so ist das auch, wenn du dich mit Jesus einlässt. Du überlässt alles ihm, dein Eigentum, deine Persönlichkeit, deinen Willen. Das heißt ja nicht, dass du keinen Willen mehr hast. Doch, du hast nach wie vor deinen eigenen Willen, aber du bist jetzt bestrebt, seinen Willen zu tun. Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Um ihm zu gehören, gibst du alles auf, alles. Das ist der Preis. Und was ist mit denen, die nicht bereit sind, den Preis zu zahlen? Die Jesus nicht ihr Leben völlig ausliefern, was ist denn mit der Unmasse von alten Christen, und Unentschiedenen, diese Christen kotzen Jesus an. Also schärfer als mit diesem harten Ausdruck kann dir Jesus gar nicht sagen, wie sinnlos jede Halbheit ist. In der Offenbarung sagt er, ich weiß, dass ihr weder warm noch kalt seid, wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Und darum werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. Was sind denn die Dinge, die wir ausspucken, also die wir rückwärts essen müssen? Wir müssen die Dinge erbrechen, die nicht ganz verdaut sind. Und die Christen, die Jesus wieder ausspuckt, das sind die, die sich nicht von ihm verdauen lassen. Das sind die halben Christen. Mit von Jesus verdauen lassen meine ich, du stellst dich ihm ganz zur Verfügung. Du wirst verwandelt in Jesus. Du lebst mit ihm und in ihm. So wie Jesus mal gesagt hat, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Neulich, das heißt, es ist schon eine Weile her, also überneulich, da aß ich eine Rindsroulade. Und ihr wisst ja, wie das so ist, wenn man sonntags nach dem Gottesdienst und mittags seine Roulade gegessen hat, da wird man so etwas müde. Also ich hing auf meinem Sessel und der Kopf, der ging so ein bisschen nach unten. Und da hörte ich ein Gespräch in meinem Magen. Also ich sage euch, es ist ja hochinteressant, was man da alles zu hören kriegt. Da kam nämlich gerade der Magensaft an, um die Roulade aufzulösen. Hallo Rolli, sagte der. Wie fühlst du dich hier in Theos Magen? Ja, sagt er, ist ein bisschen eng hier, aber sonst ganz gemütlich. Ist irgendwas? Möchtest du was von mir? Ich komme, sagte der Magensaft, um dich aufzulösen und in Theo Lehmann hineinzuverwandeln. Na, Moment mal, sagte da die Roulade, also das ist ja nun schon gut genug, dass der mich gegessen hat. Aber völlig verschwinden, also das mache ich nicht mit. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ich hier in Theos Magen bin, aber ich möchte bitte sehr meine Identität behalten und eine Roulade bleiben. Tut mir leid, sagte die Säure, entweder du lässt dich jetzt auflösen und in Theo Lehmann hinein verwandeln oder der Theo muss kotzen. Ich musste nicht. Die Roulade ließ sich auflösen und wurde dadurch ein Teil von mir. Bevor ich die Roulade aß, da war die Teil irgendeiner unbekannten Kuh, die auf den Lausitzer Bergen auf der Wiese stand. Kein Mensch hat das Vieh beachtet, wenn es auf der Weide stand und plägte. Aber jetzt, nachdem sie sich hat auflösen lassen, da predigt sie ihren Eidling vor 5000 Menschen. Freunde, so ist das mit uns auch. Um bei Jesus in zu sein, da musst du ihm dein Leben ausliefern. Und das meint Jesus, wenn er sagt, wer sein Leben verliert, der wird es behalten. Das klingt natürlich ungeheuer einseitig, aber das soll es auch sein. Wenn es um dein ewiges Leben, um deine Erlösung, um deine Rettung, um deine Gottesbeziehung geht, wird Jesus absolut einseitig. Entweder ganz oder gar nicht. Das ist der Preis. Ist ja eigenartig, solange es heißt, Jesus liebt dich, da lassen sich die Leute das zur Not ja noch gefallen. Aber wenn die Rede aufs Bezahlen kommt, auf die Konsequenzen, da werden sie ganz schnell sauer. Das ist schon immer so gewesen. Als Jesus damals den Leuten kostenlos Brot zu essen gab, da waren sie natürlich von ihm begeistert. Da war er der King. Da war er der König. Da wollten sie ihn zum König wählen, zum Semmelkönig. Aber als die merkten, dass er etwas von ihnen verlangte, was heißt etwas überhaupt? Alles. Die totale Lebenshingabe, da hauten viele wieder ab. Jeder von euch, hat Jesus mal gesagt, jeder von euch, der mir nachfolgt und der nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und diese Forderung war natürlich vielen Menschen zu hoch. Aber da hat Jesus nicht, um die Massen zu halten, nun seine Forderung runtergeschraubt. Jesus hat nicht gesagt, ja, na gut, also ich bin ja schon zufrieden, wenn ihr mir ein bisschen was von eurem Leben gebt. Immer mal einmal die Woche vielleicht in die Jugendstunde gehen und früh mal ein paar Minuten der Bibel lesen, das reicht eigentlich schon. Mal ein kleiner Seitensprung und eine kleine Notlüge, also da bin ich nicht so kleinlich. Hauptsache, ihr seid irgendwie christlich. Und meine Worte, die braucht ihr natürlich auch nicht so genau und wörtlich zu nehmen. Also Freunde, so billig hat sich Jesus nie verkauft. Sondern wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann meint er auch die Feinde. Wenn Jesus sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, dann meint er das auch so. Wenn Jesus sagt, du sollst Gott mit ganzem Herzen suchen, dann meint er das auch so, mit ganzem Herzen. Und nicht mit halben. Wie kommen wir denn dauernd dazu, Jesus zu unterstellen, er hätte es nicht so gemeint, wie er es gesagt hat. Er hat gesagt, du sollst Gott mit ganzem Herzen suchen. Nicht eins seiner steilen Worte hat Jesus zurückgenommen. Und lieber hat er die Massen, die vor seinen radikalen Forderungen zurückschraken, lieber hat er die abwandern lassen. Und dann gab es eine Situation, da stand er plötzlich ganz alleine da. Nur noch seine 12 Jünger liefen hinter ihm her. Und da hat er die Jünger nicht poussiert und gebettelt und gesagt, ach meine lieben Freunde, bleibt doch bitte wenigstens ihr 12 noch bei mir. Nein, in dem Augenblick, wo sie alle gegangen sind, da hat Jesus sich umgedreht und hat seinen 12 Jüngern in die Augen gesehen und hat gesagt, so und ihr, wollt ihr auch weggehen? Er hat es den 12 damals freigestellt, ihn zu verlassen. Und er stellt es auch euch frei. Jesus ist wirklich, der ist ein König, das ist ein Herr. Der rennt euch doch nicht nach wie ein Bettler. Der winselt doch nicht um eure Gunst, dass ihr so lieb sein sollt, euch mal ein bisschen zu bekehren. Denke doch nicht, du tust Jesus einen Gefallen, wenn du dich bekehrst. Das ist doch genau umgedreht. Er tut dir einen Gefallen, indem er dir diese kostbare Perle anbietet. Ein Leben aus der Vergebung. Leben mit Frieden im Herzen, mit einer Hoffnung für die Zukunft. Ewiges Leben, das ist die Perle. Die kriegst du in keiner Religion, die kriegst du in keiner Wissenschaft, die kriegst du in keiner Philosophie. Das ist das königliche Angebot, was Jesus jedem unter euch heute macht. Und ich bitte dich, überlege doch mal deine Situation, wer du bist. Wer bist denn du? Du bist ein Geschöpf Gottes, das versagt hat. Welches seiner Gebote hast du denn bisher dein ganzes Leben gehalten? Wer könnte denn hier nach vorne treten und sagen, ich bin einer, der ein Leben lang Gottes Gebote gehalten hat und ihm immer gefolgt ist? Wer ehrlich unter uns ist, der weiß doch ganz genau, dass wir den Anforderungen Gottes nicht genügen. Und Gott hätte das Recht, so hat Martin Luther mal gesagt, der hätte das Recht, uns zu zerknicken wie eine Laus. Und genau das hat er nicht getan. Der hat eben nicht gesagt, wenn die Menschheit ohnehin gegen mich ist und nicht mit mir leben will, da soll doch passieren, was will. Überlasse ich die ihrem Schicksal, sondern er hat sich reingehängt in unser Leben, ist auf unsere Erde gekommen, hat unser Leben gelebt, ist unseren Tod gestorben, stellvertretend für uns, hat wie ein Blitzableiter die Strafe Gottes auf sich gezogen und jeder, der sich unter das Kreuz von Jesus stellt, der ist frei im Gericht. Jesus hat damals die Erlösung nicht irgendwie bloß halb, dreiviertel oder so ein bisschen zustande gebracht, sondern als er gesagt hat, es ist vollbracht. Da gab es und da gibt es dem nichts mehr hinzuzufügen. Eine vollständige Erlösung. Und deshalb bleibt es bei ihm dabei, ich gab dir mein ganzes Leben und ich verlange auch von dir dein ganzes Leben. Das ist der Preis. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und auch heute stellt euch Jesus, während viele in unserem Land ihn inzwischen wieder verlassen, vor die knallharte Entscheidung. Wollt ihr auch weggehen? Wir sind in ungefähr 10 Minuten hier fertig. Und du kannst von diesem Gelände runtergehen, heute oder morgen Abend, genauso wie du hierher gekommen bist. Mit dem gleichen schlechten Gewissen, mit der gleichen Schuldenlast auf dem Buckel, mit der gleichen Wut im Bauch, mit der gleichen Hoffnungslosigkeit und Angst vor morgen. Und es wird dich kein Mensch am Tor daran hindern, so zu gehen, wie du gekommen bist. Kein Mensch, kein Engel, kein Jesus, keine Schwester und sonst niemand. Du kannst aber durch das Tor aus diesem Gelände rausgehen als ein Mensch ohne deine Schuld, ohne deine Wut, mit einer neuen Hoffnung für morgen, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Du musst ja Jesus nicht nachfolgen. Du bist dazu aufgefordert. Du bist dazu eingeladen. Die Entscheidung, die liegt bei dir. Aber ich sage dir, wenn du dich schon für Jesus entscheidest, dann tu es ganz. Also halbe Christenfreunde, die sind in Unding. Steige ganz ein oder lass es ganz sein.